Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schon zweimal ist Joanna Malwitz zur Dirigentin des Jahres gekürt worden. Sie ist erst 34 und begeistert die Klassikwelt. Heute sind wir zu Gast bei ihr in Nürnberg, denn hier ist Joanna Malwitz seit 2 Jahren Generalmusikdirektorin der Staatsphilharmonie und des Staatstheaters. Und ihr Büro ist so groß, dass wir gut auf Abstand miteinander reden können. Guten Morgen, Frau Malwitz.
Guten Morgen.
Was ist für Sie eine gute Arbeitskleidung als Dirigentin?
Gute Arbeitskleidung muss vor allem in den Schultern bequem sein, da man einfach die Arme so viel bewegt. Also insgesamt muss es einfach beweglich sein. Das heißt, für Konzertsituationen muss man irgendwie was finden, was sowohl dem Konzert angemessen ist. Also bei Frauen gibt es da jetzt beim Dirigieren nicht so viele Vorbilder in der Geschichte, weil bei Männern natürlich ganz klar ist, dass man einen Frack trägt. Aber das Wichtigste ist sozusagen die Bewegungsfreiheit.
Wobei die Dirigenten, die Männer tragen ja auch nicht alle Frack. Ich habe unlängst ein Interview gemacht mit Christoph Eschenbach, der lässt sich ja immer so schöne Hemdjackets schneidern, die aber auch sehr frei sind in der Bewegung.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch genau daher, dass dann jeder so ein bisschen die eigenen Dinge hat, die man sich machen lässt, damit man eben genug Bewegungsfreiheit hat.
Aber Sie bleiben bei Schwarz und Weiß?
Ja, in der Regel schon. Also in der Oper hat das ja auch einen ganz klaren Grund. Schwarze, lange Ärmel, denn sonst wird man nicht gesehen auf den Monitoren, auch wenn man zum Beispiel für die Bühnenmusik hinten dirigieren muss und so weiter. Da ist das verankert nicht nur in der Tradition, sondern auch in dem einfach ganz praktischen Grund. Die Wand hinter einem ist weiß gestrichen, man hat lange schwarze Ärmel und man hat den weißen Dirigierstab, damit man einfach auch gut zu sehen ist. Und im Konzert, ich würde das nicht ausschließen, auch mal was anderes anzuziehen. Ich glaube, bisher hatte ich es aber noch nicht dabei.
Und wir wechseln gleich mal das musikalische Genre und hören, wie es zugeht, wenn die Dirigentin Joanna Malwitz mit dem Orchester probt.
Ist zu laut, zu laut, zu laut, zu laut. Diese 4 Takte ist von 0 zu 1000.
Yes, in diesem Filmausschnitt sieht und hört man, wie präzise und konzentriert die Dirigentin Joanna Malwitz arbeitet, wie sehr sie jeden Ton mitatmet, die Musikerinnen und Musiker zu Höchstleistungen anspornt. Frau Malwitz, was gehört für Sie zu einer guten Probenatmosphäre?
Also ehrlich gesagt muss ich mir persönlich nur Gedanken drum machen, was ich schaffen möchte in der Probe. Die Atmosphäre kommt durch die Konzentration. Am Ende sind Proben harte Arbeit. Und am Ende ist es auch so als Dirigent, dass man nicht ein gutes Ergebnis erreicht durch Reden, sondern das Dirigieren ist ja die unmittelbarste aller Kommunikationen. Da passieren so schnell Dinge, Impulse, die hin und her gehen, allein durch die Körpersprache und eben die Töne. Das ist etwas, was man ohnehin nicht in Worte fassen kann so oft. Und deshalb eine gute Probe ist ziemlich schnell. Und mit wenig Worten.
Naja, habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Also klar, beim Dirigieren sehe ich die Körpersprache, aber das ist, wie die Proben entstehen, habe ich mir schon vorgestellt, dass man da viel auch dabei redet. Wie würden Sie denn Ihre Körpersprache beschreiben?
Das ist immer schwierig, nicht wahr? Sich da selber irgendwie zu beschreiben oder zu analysieren. Ich glaube, da müssten Sie eher Orchestermitglieder fragen.
Also mir ist aufgefallen, sehr viel Armarbeit, große Gesten mit den Armen.
Ich glaube, das kommt einfach ganz natürlich daher, dass ich sehr lange Arme habe. Aber es liegt nicht daran, dass man als Dirigent sich irgendwie überlegt, was tut jetzt mein Arm, sondern die Arbeit findet nur im Inneren statt, also sozusagen im Studium der Partituren, im ganz, ganz doll sich vorstellen, im inneren Ohr sozusagen, was man hören möchte und gleichzeitig zu kontrollieren, ist es das schon oder woran liegt es, dass es das jetzt gerade nicht ist, dass sozusagen das Äußere anders klingt als das Innere. Und das Atmen, also die Ohren und der Atem sind die beiden wichtigsten Komponenten beim Dirigieren. Die Arme sind wirklich unwichtig.
Es gibt ein Video, da sagt ein Musiker über Sie, man fühlt sich ganz frei, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass Führung besteht. Wie führen Sie?
Puh, na, da fragen Sie quasi die Kernfrage und das kann man gar nicht, vor allem kann man es schlecht selber beantworten. Natürlich als Dirigent führt man die ganze Zeit. Also natürlich kann man nicht die Führung sozusagen in irgendeinem Moment abgeben. Und trotzdem, das ist natürlich schön, wenn der Kollege das so beschreibt, weil das ist natürlich das Beste, was entsteht, dass alle Musiker sich frei fühlen und das sozusagen, ich versuche es mal so zu sagen, dass was man erreichen möchte ja als Dirigent, ist, dass die Idee, die man hat von einer Stelle, von einem Werk, die man sich durch langes Partiturstudium und durch all diese Sachen begründet hat und sozusagen vorgenommen hat, dass diese Idee zur Idee von allen wird. Weil Musik machen geht ja nicht in dem Moment, wo ich sage, bitte tut so und Musiker führen dann aus. Dann ist die Kommunikation ja in beide Richtungen eigentlich tot. Sondern Dirigieren ist dieses ständige Hin- und Hernehmen von Impulsen. Man wirft sich was zu und kriegt was zurück. Man spielt eine Energie rein ins Orchester und kriegt was zurück und nimmt das auf und führt das in die Bahn, wo man sie haben möchte. Und das ist eben diese Art von ganz, ganz schneller Kommunikation ohne Worte. Die passiert in Mikrosekunden mit kleinen Bewegungen, mit Blicken, mit Atem.
Aber es hat natürlich auch sehr viel mit Empfindungen zu tun. Und in Ihrer Interpretation steht Ihre Empfindung der Musik im Vordergrund. Wie ist das, wenn Musikerinnen und Musiker ganz anders empfinden?
Das würde ich so nicht sagen, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich als Dirigentin ein Stück, sagen wir mal eine Symphonie, studiere, versuche ich, jede einzelne Note in diesem Stück zu befragen. Einfach erstmal ganz ohne mich selber da irgendwie reinzubringen und ohne darauf Acht zu geben, was ich dazu selber empfinde, sondern einfach erstmal nur zu analysieren, warum steht diese Note dort und warum nicht dort? Warum hier ein bisschen anders? Warum kommt sie da nochmal wieder, aber noch mit ein bisschen einer Änderung? Warum? Und so allmählich bildet sich daraus eine Idee für das große Ganze, was vielleicht der Komponist gemeint haben könnte. Und ich muss am Ende das Gefühl haben, dass ich in dem Fall dann, also Beethoven oder Mozart oder was auch immer ich da gerade vor mir habe, dass das die einzige Wahrheit ist, die gerade sein kann. Die muss er gemeint haben. Und natürlich wird mein Kollege oder meine Kollegin zu einer ganz anderen Wahrheit kommen, aber es muss die einzig richtige Wahrheit sein in dem Moment. Und das ist schon alles, was Interpretation bedeutet. Interpretation bedeutet nicht, dass ich meine eigenen Emotionen oder Gefühle auf ein Stück drauf gebe, im Gegenteil. Aber dadurch, dass wir alle Menschen sind, wird natürlich jeder Mensch ein Stück doch, also es wird am Ende anders klingen.
Wir werden Ihre musikalische Entwicklung noch genauer nachzeichnen, aber an welchem Punkt war Ihnen klar, dass Sie Dirigentin werden wollen?
Das war mir absolut klar in dem Moment, als ich das erste Mal über einer Partitur saß, in dem Fall einer Schubert-Symphonie, der Unvollendeten. Und da war ich glaube, 13 oder 14, hatte mein ganzes Leben lang Klavier gespielt und auch Geige, seit ich 5 war, und war in dieser Musikerwelt schon zu Hause, aber so symphonische Musik und Oper, das kannte ich nicht als Kind, weil ich komme nicht aus einem Musikerhaushalt in dem Sinne. Wir waren nicht im Symphoniekonzert am Wochenende. Und als Teenager wurde ich in so einen Frühstudiengang in Hannover an der Musikhochschule aufgenommen, also extra für junge, begabte Menschen. Der wurde damals gerade neu gegründet, IFF nennt sich das immer noch. Und dort bekam ich Unterricht jeden Freitag und Samstag von den Professoren der Hochschule in Gehörbildung und Analyse und Harmonielehre und Rhythmik. Und das war das erste Mal, dass uns einfach Partituren vorgelegt wurden. Schubert, Schumann, Brahms, Wagner, Stravinsky. Und gesagt wurde, was lest ihr da? Wie klingt das für euch? Spielt mal nach, instrumentiert mal um, analysiert das harmonisch und so weiter. Und da ist wirklich der Funken eingeschlagen, muss man sagen. Und ab dem Moment war mir einfach klar, ich muss Musik machen und ich muss irgendwie mein Leben verbringen mit diesen Werken. Und dann lag es natürlich nahe, dass ich anscheinend dirigieren lernen musste.
Sie schauen auf eine Partitur und hören die Musik, jede einzelne Stimme oder alle zusammen?
Das ist auch etwas, was man trainiert natürlich. Und deshalb meinte ich auch am Anfang, das Allerwichtigste für einen Dirigenten sind die Ohren. Dass man analytische Ohren hat und fantasievolle Ohren. Beides muss es sein. Aber ja, also dieses Training, dass man die Ohren so trainiert, wirklich Dinge zu hören, auch wenn sie gar nicht in echt erklingen. Das ist die Arbeit eigentlich, die die Dirigenten am meisten machen.
Sie haben das absolute Gehör. Beschreiben Sie nochmal, was ist das genau?
Also absolutes Gehör heißt einfach erstmal nicht mehr, als dass man eine Tonhöhe erkennt. Sprich, jemand spielt einen Ton auf dem Klavier oder irgendeinem Instrument und mir ist in dem Moment klar, es ist ein A und kein G. Mehr heißt das erstmal nicht. Das heißt nicht, dass man auch, also alles, was sozusagen an detaillierten Hören dazukommt, passiert erst ja danach und ist auch für jemanden, der nicht absolut hört, möglich, das zu trainieren, nämlich auch zwei Stimmen und drei Stimmen gleichzeitig erkennen zu können und nachher auch noch mehr. Also sozusagen absolutes Gehör ist für mich als Dirigentin schon recht praktisch, weil einfach viele Dinge schneller gehen und man doch schneller in dem Moment einfach sieht, okay, das Cis im Bass ist einfach gerade zu hoch und nicht erst überlegen muss, okay, das müsste jetzt die Terz sein, deshalb ist es wahrscheinlich und so. Aber absolutes Gehör heißt jetzt auch noch lange nicht, dass jemand, der ein absolutes Gehör hat, alles hören kann, sondern das ist Trainingssache und das ist einfach die Arbeit, die man machen muss. Und da hatte ich das große Glück, eben im IFF, in diesem Institut damals, schon mit 13, 14 ganz intensives Training und Unterricht dazu bekommen.
Wer kam auf die Idee, Joanna Malwitz, Sie als kleines Kind mit 3, 4, 5 Jahren ans Klavier zu setzen?
Das Klavier stand immer da und meine Mutter ist diejenige, die mir die allerersten Anfänge gezeigt hat. Also seit ich 3 bin, spiele ich Klavier, kann man sagen. Und als ich dann das erste Mal einen offiziellen Lehrer an der Musikschule damals in Hilsheim bekam, da war ich dann schon 6 sogar. Mit 5 habe ich mit Geige angefangen und 6 dann offiziell Klavier, aber war da sozusagen schon relativ fortgeschritten mit allem, was meine Mutter mir sozusagen beibringen konnte. Und das ist wirklich auch ein großes Glück, weil was ich jetzt immer noch merke, wie wichtig das war. Meine Mutter hat mir zum Beispiel beigebracht, im Kindergarten schon jedes Kinderlied nach Gehör begleiten zu können, in jeder Tonart mit Tonika, Subdominante, Dominante, dass das sozusagen was ganz Normales und Natürliches war. Davon merke ich jetzt 20 Jahre später, 30 Jahre später, wie viel ich davon profitiere, von dieser Selbstverständlichkeit. Und dann hat sich das halt so ein bisschen verselbstständigt. Dann hatte ich meine Lehrer und meine Eltern haben mich dann immer zum Unterricht gebracht. Und dann wurde das auch so ein bisschen, das war dann schon so, die Musikerwelt war jetzt nicht unbedingt die Welt meiner Eltern. Und die haben das dann immer sehr aufmerksam und neugierig verfolgt und kommen jetzt dann auch oft in die Oper, um mal zu gucken, was man hier so macht. Ja, und so bin ich da so reingewachsen.
Und haben Sie das als Kind als was Spielerisches empfunden? Hat es wirklich Spaß gemacht? Andere gehen buddeln und wollen nur auf die Schaukel und die Rutschbahn? Oder war es auch
buddeln und auf der Schaukel und auf der Rutschbahn? Also ich habe keine so genauen Erinnerungen mehr an diese ganz frühe Kindheit. Ich weiß, dass es einfach immer da ist, dass ich es immer mochte. Ich weiß auch noch, dass wir wirklich die Regel hatten zu Hause, zwischen 15 und 18 Uhr darf ich nicht ans Klavier, da muss ich raus in den Garten. Das war so, das war Pflicht. Und dann später als Teenager und so ist einem natürlich schon klar, dass man da ein Hobby hat, in das man sehr viel mehr investiert als andere vielleicht in andere Dinge. Aber das ist ja auch das Wunderbare dran, dass man so früh schon da auch seine Identität irgendwie findet.
Sie haben vorhin gesagt, die Familie ist nicht ins Theater oder in die Oper oder ins Konzert gegangen. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Mein Vater ist Sonderpädagoge für geistig und Körperbehinderte und meine Mutter ist Sozialpädagogin. Und ja.
Haben die über diesen pädagogischen Zugang schnell erkannt, was sie für ein Talent haben?
Das müssen Sie meine Eltern fragen wahrscheinlich. Also auf jeden Fall haben sie glücklicherweise erkannt, dass da was ist, was man fördern kann. Und allein, dass mein Vater mich jede Woche dann später zum Klavierunterricht aufs Land da bei Hannover irgendwo gekarrt hat. Und so haben die das dann eben immer unterstützt und ja, haben mir da geholfen.
Naja, es ist ja nicht immer so, dass hochbegabte Kinder gleich richtig gefördert werden.
Ja. Das ist die große Sache. Also da entweder man hat Eltern, die das erkennen, oder man hat hoffentlich andere Frühförderungsprogramme. Das ist etwas, was im Moment ja immer viel mehr wegbricht, der Musikunterricht an den Schulen. Es wird kaum mehr gesungen, der Musikunterricht fällt aus. Man macht so wenig sozusagen, was selbstverständlich für alle Kinder ist. Und selbst ich merke ja daran, dass mir zum Beispiel die Oper und das Theater erstmal ganz fremd war. Das kam dann im Studium und da war es dann auch ganz klar, das ist meine große Liebe sozusagen und ich werde mein Leben lang Oper machen müssen. Aber vorher, und die Sache am Ende ist doch die, was man als Kind nicht irgendwie mal erlebt hat, das findet man später fremd, selbst wenn man es vielleicht sucht. Man weiß einfach gar nicht, was man da verpasst. Und auch dieses Frühstudium, dieser Frühstudiengang, da war ich dann halt schon 14, 15 dann, aber das ist eine ganz tolle Sache gewesen, weil um jetzt hier heute diesen Beruf machen zu können, braucht man diese ganz frühe, ganz intensive Bildung. Sonst könnte ich diesen Beruf nicht machen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nie entdeckt, Schubert-Symphonien und Wagner-Opern.
Aber das heißt ja, dass ganz früh in Ihrem Leben schon es wirklich nichts anderes gab als die Musik. Also Sie sind ja normal zur Schule gegangen und am Wochenende fand dann diese besondere Förderung statt.
Ja, Das heißt aber nicht, dass es nichts anderes gab. Also bis dorthin hatte ich auch ganz verschiedene, also jeden Tag was anderes, Berufswünsche, was ich alles gern machen wollte.
Was
und
denn?
Ach, das ging von unbedingt Sprachen und Übersetzerin, Dolmetscherin bis zu Polarforscherin und Geheimagentin, alles. Und als dann eben mit 14 diese Erlebnisse kamen mit symphonischer Musik, da stand es einfach fest, da gab es für mich überhaupt kein Zurück mehr. Ich musste Musikerin werden und so war es dann auch. Aber es heißt auch nicht, dass ich, also ich hatte ein ganz normales Schulleben in Hildesheim bis zum Ende, bis zum Abitur und ganz normalen Freundeskreis und die Dinge. Und für mich war es einfach, es war wirklich paradiesisch, dann am Freitag halt nach der Schule mich in Zug zu setzen und nach Hannover zu fahren und da dann die wirklich wichtigen Fragen zu besprechen.
Mit 17 sind Sie dann tatsächlich zu Hause ausgezogen nach Hannover zu diesem Hauptstudium. Und ich finde, das Foto, das Sie heute auf Ihrer Startseite, auf Ihrer Homepage haben, das passt irgendwie gut dazu. Da sieht man nur Ihre Arme und Ihre Beine im Laufschritt, eine Partitur unterm Arm. Und das sieht so aus wie nichts wie hin zur Musik.
Ja, das Foto ist in Kopenhagen entstanden, am dortigen Opernhaus. Da war ich am Wagner dirigieren und lief da. Sozusagen, die haben dieses merkwürdige Spaceship-Opernhaus, riesig und wirklich toll. Da ist dieses Foto entstanden.
Mit in Ihrer Studienklasse saß dann der Pianist Igor Levit zum Beispiel. Haben Sie mit dem eine gemeinsame Jugend verbracht?
Ja, also wir kennen uns wirklich, seit wir quasi so, das sieht man jetzt im Radio nicht, also seit wir sehr klein waren und haben uns immer schon jedes Jahr wieder auf irgendwelchen Klavierwettbewerben wieder getroffen, sodass man sich einfach schon kannte, seit man irgendwie 7 oder 8 ist. Und dann eben im IF saßen wir zusammen in derselben Gruppe, wir waren zu viert mit unseren Professoren, das muss man sich auch vorstellen, was für ein Glück das ist. Also da mit den Koryphäen der hannoverschen Musikhochschulprofessoren zu viert als junger Mensch zu sitzen und diese volle Aufmerksamkeit und volle Energie auf die Musik da abzukriegen, das war schon toll.
Das passiert ja immer wieder, dass jemand ausfällt, die oder der springt ein und überrascht das Publikum so positiv, dass der weiteren Karriere dann kaum noch was im Wege steht. Und so einen Moment gab es bei der Dirigentin Johanna Malwitz, glaube ich, auch. Wann war das?
Also Sie meinen wahrscheinlich den Einspringer mit der Butterfly damals in Heidelberg? Das ist es, ja. Was Sie meinen jetzt, oder? Ja. Das war ganz am Anfang meiner sozusagen Berufslaufbahn. Ich war mit 19 halt ans Theater in Heidelberg gegangen, eigentlich als Korrepetitorin, das heißt als Pianistin. Man studiert vor allem einfach das Opernrepertoire mit den Sängern ein und man begleitet alle szenischen Proben. Man lernt sozusagen das Repertoire und den Theateralltag von Grund auf kennen. Man macht einfach alles. Man assistiert, man dirigiert die Bühnenmusiken und so weiter. Und dann kam dieser Tag, das war gerade in meinem 3., 4. Monat da im Winter, kurz vor Weihnachten, als einfach alle Dirigenten krank waren oder weg waren. Unser GMD war in Tokio damals und konnte auch nicht schnell einspringen. Und da hat man mich gefragt, diese Butterfly-Premiere zu übernehmen, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Also der Anruf kam am Mittag, da war ich gerade noch an der nächsten Produktion schon am Proben in Schwetzingen im Schloss und wurde dann ganz schnell nach Heidelberg zurückgekarrt und ins Büro gesteckt mit der Partitur vom GMD und hatte dann irgendwie 3-4 Stunden Zeit, mir das anzugucken und dann die Vorstellung. Und also ich meine, man muss auch sagen, das ist jetzt so ein Erlebnis, das ist nicht so, dass sich dann danach plötzlich das Leben ändert. Das war ja ganz am Anfang in Heidelberg. Nur die ganz große Chance war wirklich, dass dadurch alles doch beschleunigt wurde, weil das Theater Heidelberg hat mich dann zur Kapellmeisterin gemacht. Die haben gesagt, das hat doch jetzt gut geklappt. Das heißt, wir geben dir jetzt auch die Möglichkeit, hier mehr zu dirigieren und ganz viel Repertoire zu fressen und auch viele Vorstellungen zu dirigieren und ganz oft mit dem Orchester einfach zu proben und auch viel nachzudirigieren. Ich habe viele meiner ersten Opern, also die ganzen ersten Mozart-Opern, die ersten Verdis, erste Puccinis, das waren erstmal alles Nachdirigate, ne? So wie das im Theateralltag ist. Man geht wirklich in den Graben und sieht das Orchester mit dem Stück das erste Mal in der Vorstellung, also gar keine Chance zu üben oder zu proben. Und da lernt man einfach als junger Dirigent wirklich, sich eine Technik anzueignen, die einfach funktioniert. Weil in Vorstellungen kann ich nicht zwischendurch abbrechen und sagen, oh, das wollte ich jetzt gerade ein bisschen anders oder da habt ihr mich missverstanden und das sollte doch eigentlich schneller. Es muss einfach klappen, es muss gehen. Und das war wirklich meine Ausbildung, auch diese 5 Jahre in Heidelberg einfach.
Und dieser Abend mit der Madame Butterfly, wie lief der denn tatsächlich? Also hat er Ihren hohen Ansprüchen genügt? Sind Sie wirklich in einen Fluss mit dem Orchester gekommen? Oder hatten Sie das Gefühl, naja, das merkt man, dass ich jetzt nur 3 Stunden geübt habe?
Ich weiß überhaupt nichts mehr von dem Abend. Also es scheint gut geklappt zu haben. Sonst wäre das hinterher nicht so weitergegangen. Der Tag war... Also es ist ja ganz klar, in dem Moment, wo man Ja sagt zu sowas und ich wusste dann, ich habe jetzt eben noch 4 Stunden bis zur Vorstellung, da ist dann ganz klar, es gibt jetzt keinen Plan B mehr, es gibt nur noch einen Plan A. Es gibt keine Zeit, darüber nachzudenken, was passiert, wenn dies oder jenes nicht klappt. Es muss klappen. Und so wusste ich eben auch, ich bin die Partitur durchgegangen und auf jeder Seite nur einmal und ich musste es mir merken und habe dann schnell auch mit dem Konzertmeister nochmal kurz gesprochen, mit 2, 3 Sängern kurz mich ein paar Sachen verständigt. Es muss gehen. Und dann ging es auch wahnsinnig schnell natürlich, weil einfach überhaupt keine Zeit war. Ich musste noch ganz schnell nach Hause. Zum Glück habe ich nah am Theater auch gewohnt, bin da durch die Stadt gerannt, um mir noch schwarze Klamotten zum Anziehen zu holen, weil muss schwarze, also ich war ja nicht in Konzertkleidung jetzt zufälligerweise. Und dann zurück ins Theater und rein in Graben und der GMD, der Cornelius Meister, schrieb mir noch aus Tokio und hat nur geschrieben, iss was, trink was, stell das Pult auf die richtige Höhe ein und dann wird es schon gehen. Und das war ein guter Ratschlag, weil ab dann, ab dem ersten Ton, läuft die Maschine ja. Ne? Ab jetzt kann man nicht mehr sagen, stopp, ich muss kurz überlegen.
Wie gut kannten Sie denn das Stück?
Ich kannte das Stück in- und auswendig. Weil ich hatte die Butterfly, das war meine erste Produktion in Heidelberg, als Korrepetitorin. Ich hatte jede Probe gespielt. Ich habe diese gesamte Produktion, das heißt, ich wusste auch in- und auswendig, was die Sänger machen, wie die Regie ist, wo die Knackstellen sind, wo schnell was schiefgehen kann und so. Aber ich hatte es nie dirigiert. Ich hatte es nie mit dem Orchester geprobt. Also ich weiß nicht mehr viel wirklich von diesem Abend, während ich dirigiert habe, weil man einfach dann so konzentriert und unter Adrenalin ist, dass man, ja, ich kann mich nicht erinnern. Aber ich erinnere mich noch, dass ich zwischendurch gedacht habe, aha, es ist eigentlich genauso, als würde ich das Stück am Klavier spielen, nur halt nicht mit 10 Fingern, sondern mit 50 Musikern und 2 Armen.
Das ist ein schönes Bild. Ich habe ein paar Interviews mit Ihnen gelesen, in denen Sie etwas genervt darauf reagiert haben, immer als Jüngste und immer als Frau in diesem Männerberuf wahrgenommen zu werden. Warum nervt Sie das?
Interessant, also Sie wissen schon, dass ich genervt sein werde, aber Sie fragen trotzdem. Na gut, dann wollen wir mal. Also, dass man irgendwo der oder die Jüngste ist, darüber, das kann man ja nicht ändern. Und ich glaube, es ist auch überhaupt keine Qualität, besonders jung zu sein. Ne? Also entweder man ist gut oder man ist nicht gut. Und ich hatte immer eigentlich den Gedanken, dass das einzig Gute daran, jung zu sein, ist, wenn man irgendwann älter ist, hat man schon umso mehr Jahre Erfahrung. Und das ganze Frauenthema, ich glaube einfach, da läuft was schief in der Art und Weise, wie man das bespricht. Denn klar, es sind immer noch weniger Frauen als Männer. Es hat sich aber schon ganz viel getan jetzt in meiner Generation. Ich frage mich natürlich schon, warum das so lange dauert, weil Leute wie Simone Young, die waren ja da und waren auch lange da. Und warum das immer noch, also anscheinend ist doch so in den Köpfen der Leute und in der Gesellschaft, dauert es doch immer länger, bis sich sowas verselbstständigt. Nur, ich glaube, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt angekommen, wo man einfach nicht mehr so viel darüber reden sollte, weil dadurch tut man, als wäre das irgendwie eine spezielle, es gibt keine Art, als Frau zu dirigieren oder als Frau ein Orchester zu leiten, sondern es ist entweder gut oder es ist nicht gut. Und mittlerweile habe ich auch viele fantastische Kolleginnen, die einen fantastischen Job machen und ich bin auch optimistisch, dass es immer mehr geben wird. Aber wir müssen weg davon kommen, dass irgendwie dazu viel darüber zu reden.
Gab es denn aber in Ihrer Laufbahn mal den Moment, wo Sie auch gewarnt wurden, diesen Beruf als Frau anzugehen? Mach das lieber nicht, werd lieber nicht Dirigentin?
Ich wurde von vielen Menschen gewarnt und auch von vielen Menschen, die es sehr gut mit mir meinten. Aber nicht so sehr, weil ich eine Frau bin, sondern eher, weil man wusste, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin schon ein sensibler Typ und da sozusagen als junger Mensch habe ich oft zu hören bekommen, das ist sicher nichts für dich, weil da muss man ganz anders hart sein, da muss man hart und mit Ellenbogen und da muss man mehr Show auch machen können und so diese Sachen. Und ich dachte mir immer, naja, ich kann nur so sein, wie ich bin und gucken wir halt mal, wenn es nicht geht, dann komme ich halt nicht besonders weit und jetzt bin ich hier in Nürnberg, also scheint es zu gehen.
Bei den Salzburger Festspielen, da hätten Sie im Sommer eigentlich mit den Wiener Philharmonikern die Zauberflöte aufführen sollen. Das ging dann wegen Corona nicht. Stattdessen haben Sie in kleinerer Besetzung Così fan tutte gemacht. Hören wir einen Ausschnitt.
Thank you.
Mozarts Oper Così fan tutte. Die Dirigentin Joanna Malwitz hatte nur 3 Wochen, um die Aufführung bei den Salzburger Festspielen vorzubereiten. Jetzt haben wir schon gehört, bei Madame Butterfly hatten sie nur 1/2 Tag, um einzuspringen als Dirigentin. Sind Sie gut in Sachen Turbo generell?
Nein, überhaupt nicht. Ich brauche viel Zeit. Aber in beiden Fällen war es ja auch so, dass ich die Stücke wirklich sehr gut kannte. Und ich wäre auch nicht jetzt mit den Wiener Philharmonikern für eine Produktion eingesprungen, wo ich nicht das Gefühl gehabt hätte, ich kenne dieses Stück schon so gut, dass ich gleich in der Tiefe sozusagen anfangen kann zu arbeiten. Da hätten 3 Wochen nicht gereicht. Aber ich hatte die Così schon in Erfurt gemacht und auch intensiv da einstudiert und auch dirigiert und selber gespielt und habe sie auch mit vielen Sängern immer wieder überall gearbeitet. Das heißt, dieses Stück war, die Partitur war warm. Das Stück war mir schon, war schon irgendwie in mir. Und dann konnte man da direkt anfangen, jetzt zu arbeiten. Und das war natürlich dann ein Spurt, das so schnell auf die Bühne zu bringen. Aber auch wunderbar, weil es zeigt, wenn es alles Profis sind, die da zusammenkommen und jeder seinen Teil dazu tut, kann es wirklich schön werden.
Sie ist eine inspirierte und inspirierende Musikerin sowie eine begnadete Musikvermittlerin. Das hat kürzlich Bayerns Kunstminister Bernd Siebler über Joanna Malwitz gesagt und er hat ihr den Sonderpreis des Kunstpreises Bayern verliehen. Zu diesen Vermittlungsideen, Frau Malwitz, gehören Ihre sogenannten Expeditionskonzerte. Was genau machen Sie da?
Die Expeditionskonzerte sind moderierte Konzerte, also wir sind mit dem ganzen Orchester auf der Bühne. Ich habe auch den Flügel vorne, weil man kann ein paar Sachen am Klavier zeigen. Und ich erzähle einfach ein bisschen was zu dem Werk. Also jedes Expeditionskonzert ist anders. Es soll kein musikwissenschaftlicher Vortrag sein, sondern es soll ein bisschen einfach die Ohren öffnen und Lust machen, mal genauer hinzuhören. Und deshalb erzähle ich einfach viel, entweder auch über den Komponisten oder über das Werk selber, in dem man schon mal in verschiedene Stellen oder Stimmen reinhorcht. Oder manchmal auch einfach um den ganzen Kosmos, wie diese Komposition entstanden ist. Also ganz unterschiedlich. Und es soll einfach ein Konzert sein, was ja einerseits ein bisschen lockerer ist. Es geht ohne Pause, meistens so bis zu 1,5 Stunden Länge. Und es gibt diesen Moderationsteil und danach wird, das ist mir das Allerwichtigste, das ganze Werk, um das es geht, auch in seiner Gänze nochmal gespielt. Also das ist dann entweder eine Symphonie oder ein größeres Orchesterwerk eben. Und was mein großer Wunsch war bei diesen Konzerten, hat sich total bewahrheitet, nämlich, dass das Publikum so gemischt ist. Also da kommen Menschen mit ihren Kindern, da kommen Studenten und junge Leute, es kommt von jung bis alt eigentlich alle. Es kommen Menschen, die wahrscheinlich noch nie in einem Konzert hier bei uns waren und denen vielleicht dort dann einfach ein bisschen die Scheu genommen wird. Nämlich, man muss nichts wissen darüber. Man kann einfach mal kommen, man kann sich überraschen lassen, man kann neugierig sein und dann Freude am Hören haben. Und es kommen aber auch Menschen, die vielleicht das gleiche Stück schon in der Woche vorher hier im Symphoniekonzert gehört haben und die vielleicht eine Beethoven-Symphonie schon seit vielen Jahren sehr, sehr oft gehört haben und die trotzdem Lust haben, nochmal neu zu hören und nochmal genau reinzuhören. Und die alle sind dann da versammelt und es ist immer eine tolle Stimmung.
Ist ja nicht leicht. Es verlangt ja eigentlich nach einer ganz anderen Ansprache. Aber anscheinend haben Sie da so einen Spezialweg. Wie ist Ihre Ansprache da? Also ist ja ganz anders, mit einem, der sich auskennt, zu reden, als mit einem, der sich gar nicht auskennt.
Ja, aber sehen Sie, das war immer, also ich gehe da eigentlich nur nach meinem eigenen Gefühl, was ich gerne den Menschen erzählen möchte über dieses Werk, um das es da geht. Auch vielleicht, warum ich manche Sachen so dirigiere, wie ich sie dirigiere oder warum wir das jetzt so spielen. Also es ist sozusagen schon sehr persönlich gefärbt und ich kenne diese Situation oft, wenn ich über Partituren sitze und denke, Mensch, diese Stelle, ich würde jetzt am liebsten Ihnen allen zeigen, also hört euch das an und die Menschen wissen gar nicht, was sie verpassen. Das ist es, da würde ich am liebsten rausrennen und das allen irgendwie einmal zeigen. Und vielleicht auch daher, dass ich ja familiär nicht so sehr aus diesem sozusagen musikalischen, professionellen Umfeld komme, wo aber trotzdem eine ganz große Neugier ist. Also man muss erstmal nichts wissen über Musik, um nicht auch Dinge zu verstehen und da auch diese Freude am Hören dadurch nochmal zu verstärken.
Ist es ein Format, das Sie in diesem Corona-Jahr auch ins Internet übertragen konnten?
Also ich habe mich immer dagegen gewehrt, Konzerte oder auch insbesondere die Expeditionskonzerte einfach so sozusagen ins Internet zu verlagern, weil das Internet oder eine Aufnahme oder CD oder Video ist einfach nicht das Gleiche wie ein Live-Konzert. Und das ist sozusagen das Wichtige, dass man zusammen die ganze Symphonie am Ende erlebt. Das ist der Grund für ein Expeditionskonzert. Trotzdem war natürlich jetzt im März, als der Shutdown kam, die Situation, dass wir auch überlegen mussten, was, also auch Dinge zu tun, die wir vielleicht sonst nie tun würden. Und da war aber unser Anspruch, dass wir gesagt haben, wir möchten eben nicht ein Konzert jetzt streamen oder ein Expeditionskonzert streamen, sondern wir wollen ein neues Format irgendwie entwickeln, was neugierig macht auf die Live-Konzerte. Also dass man sozusagen gleich offensiv von dieser Seite aus anpackt. Und dann haben wir schon aus den Expeditionskonzerten aber sozusagen eine neue Herangehensweise da ein bisschen gefunden und haben einen Videorundgang gedreht durch eine Beethoven-Symphonie und wir werden jetzt auch noch eine zweite produzieren, wo sozusagen die Aussage dieses ganzen Videos ist, das sind viele Kleinigkeiten, die wir jetzt euch zeigen können, um euch neugierig zu machen, nachher mit uns das Werk live im Staatstheater oder auf irgendeiner Konzertbühne dieser Welt zu erleben, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste in dieser ganzen Zeit, wo jetzt viel auch ins Internet gepackt wurde, einfach um sozusagen Lebenszeichen von sich zu geben. Es hat nichts zu tun mit dem Live-Erlebnis.
Was bedeuten denn die Einschränkungen, die Corona-Einschränkungen jetzt für Sie und Ihr Haus in Nürnberg?
Also es bedeutet vor allem, dass wir viel kurzfristiger planen müssen. Viel, viel kurzfristiger. Also wenn wir davon ausgehen, dass natürlich normalerweise eine Opernproduktion mindestens 3 Jahre vorher geplant werden muss, damit ein Bühnenbild gebaut wird, damit die Sänger engagiert werden, damit der Regisseur oder Regisseurin sich ein Konzept macht, dass das alles szenisch geprobt wird, bis dann ganz am Ende überhaupt die Produktion in die Endproben geht und Premiere hat. Das ist jetzt sozusagen alles hinfällig, weil diese Vollbremsung kam. Und jetzt gerade, wir müssen sehr flexibel und sehr kreativ da jetzt denken, weil man auch auf alles gefasst sein muss. Also jetzt zum Beispiel, gerade jetzt wissen wir ja auch noch gar nicht, was im Dezember zum Beispiel passieren wird. Wir haben ein Programm für den Dezember verkündet vor 2 Monaten. Für den Fall, dass wir das spielen dürfen, muss das natürlich vorbereitet sein. Das heißt, wir proben die entsprechenden Dinge im Moment auch sozusagen bis zum Anschlag weiter, dass die fertigen Premieren sozusagen dann in der Pipeline stehen. Es kann aber auch sein, dass der Dezember wieder ganz anders aussieht. Und all diese Maßgaben ändern sich ja im Moment wöchentlich, manchmal täglich bis stündlich. Das heißt, man muss immer wieder neu reagieren, immer wieder neu planen und auch für verschiedene Eventualitäten da gewappnet sein.
Joanna Malwitz, stimmt es, dass Sie Ihre Partituren im Hotelzimmer im Safe einschließen?
Ich glaube, das habe ich irgendwo mal im Interview gesagt. Ja, mitunter schon. Also am Ende ist es ja so, dass viele Partituren, gerade von den Werken, die ich oft mache, wo viel drinsteht auch oder auch Material, was ich einrichte fürs Orchester, da stecken einfach so hunderte Stunden an Arbeit drin, dass die unersetzbar sind für mich. Die sind sozusagen materiell von keinem Wert, aber für mich also unmöglich, wenn sowas wegkommt. Deshalb also bitte immer ins Handgepäck, wenn man fliegt und im Hotel auch aufpassen einfach.
Haben Sie schon mal eine verloren?
Nein.
Wie verbringen Sie die letzte Stunde vor einem Auftritt?
Ich konzentriere mich, ich fokussiere mich. Ich bin nicht besonders gut ansprechbar oder besonders gesprächig. Eigentlich den ganzen Tag immer schon vor einer Vorstellung eher zurückgezogen. Der ganze Körper fährt auch runter auf so eine Sparflamme, um dann abends bei der Vorstellung wirklich hochfahren zu können. Und dann die letzte Stunde oder letzte halbe Stunde vor der Vorstellung bin ich wirklich ganz für mich alleine und konzentriere mich einfach auf diesen ersten Moment.
Joanna Malwitz, Generalmusikdirektorin der Staatsphilharmonie und des Staatstheaters Nürnberg. Ich danke sehr, dass wir heute hier bei Ihnen sein durften. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen auch. Hat mich gefreut.